ich noch mal kurz ergänzen? Ja, ich würde das gerne ergänzen, auch meinen Vorrednern hier in optimistischer Weise zustimmen, dass ich in der Heimvernetzung durchaus Potenziale und auch Chancen sehe. Ob das jetzt schon konkret der Bereich Ambient Assisted Living ist, wie er ja auch schon angedacht und besprochen wird, oder ob das eben die Variante ist, mit Haushaltsgeräten einfacher und besser umzugehen. Aber da fielen hier eben schon auch das richtige Schlagwort, Sprachausgabe, Sprachein- und Ausgabe, das vermisse ich an den Geräten auch noch. Würde ich mir sehr gerne wünschen, dass das an IFA Highlight 2017 oder spätestens 2018 dann an den Geräten wird. Und wenn es so nicht möglich ist, dann hoffe ich, dass wenigstens auch durch den Einsatz von entsprechenden Apps, über barrierefreie Apps natürlich, über Smartphone oder Tablet dann auch die Steuerung zukunftsträchtiger Geräte einmal möglich sein wird. Das muss auf alle Fälle sichergestellt sein, dass Haushaltsgeräte für jeden Menschen nutzbar sind, in welcher Form oder mit welcher Einschränkung auch immer. Und ja, da hoffe ich, dass das auch so umgesetzt wird. Andererseits, den Gedanken, der kam mir auch gerade, muss man schon berücksichtigen, aus Industriesicht ein bisschen vorsichtig sein, wenn natürlich Verbraucherschutz, Datenschutz ansteht, dann muss man sich auch klar sein, dass hier mit der WLAN-Fähigkeit, mit der Internetfähigkeit von Geräten auch durchaus neue Wertschöpfungsketten angesprochen werden. Das heißt, wir kennen es vom Drucker, preiswerter Drucker, teure Tinte. So kann man natürlich auch mit Waschmitteln und ähnlichem Zubehör verfahren. Das ist aus Sicht der Industrie legitim, aber man muss es als Verbraucher auch wissen. Und dann sind wir eben auch im Bereich hier von Menschen mit Behinderungen, wo der Verbraucherschutz aus meiner Sicht auch eine erhebliche Rolle spielt und wo man durchaus in der Zukunft verstärkt hingucken muss, den Verbraucherschutz da zu stärken. Okay. Danke.
Ja, ich habe nur noch zwei Sätze, die das ergänzen sollen. Also neben der Hausautomatisierung und der Frage, wie das alles bedienfreundlich zu regeln ist, ich sehe da auch große Chancen, wird es ja einen nächsten Schritt geben. Also wir werden neue Automaten haben im Haushalt. Was wir jetzt schon haben, sind Staubsaugerroboter, die völlig autonom herumfahren. Und zu den Staubsaugerrobotern, die in der Zwischenzeit auch noch kaum 150 Euro kosten, haben wir zum Beispiel von Blinden extrem positive Rückmeldungen. Nämlich die, dass man sich um diesen ganzen Bereich von Staubsaugen, von Besen und so weiter irgendwie nicht mehr kümmern muss und dennoch eine saubere Wohnung hat. Also eine Richtung, eine Innovationsrichtung in Richtung Automatisierung, die, denke ich, sehr wichtig sein wird, die weiter zu verfolgen. Wir haben Rasenmäherroboter, wir haben Fensterputzroboter, wir haben in der Industrie, in der Entwicklung noch eine ganze Anzahl von neuen Automaten, die jetzt auch mit zu berücksichtigen sind.
Und da, vielleicht von der Seite, wo gibt es vielleicht die Grenze, dass Menschen noch bereit sind, diese Veränderungen in ihrem Haushalt zuzulassen? Ist da
also ich Alter möchte vielleicht zunächst mal sagen, die technischen Möglichkeiten sind das eine. Aber etwas, was bis jetzt überhaupt noch nicht angesprochen wurde, ist die Finanzierbarkeit. Das wäre eine Grenze. Also es heißt immer, die heutige Generation der Älteren, denen geht es so gut wie keiner Generation vorher und auch keiner mehr nachher. Das mag für den Durchschnitt zutreffen, aber es gibt eine ganze Reihe von Menschen, die nicht die finanziellen Möglichkeiten haben. Und ich denke, die dürfen nicht einfach vergessen werden. Das ist der eine Punkt. Eine andere Grenze ist die Fähigkeit, Informationen aufzunehmen. Viele vielfältige Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten. Ich denke, da gibt es mit zunehmendem Alter auch Grenzen. Und dann, da stellt sich dann noch umso dringender die Frage der Sicherheit und der Verantwortlichkeit. Also wenn wirklich irgendwo in der Kette vom Produkt, vom System bis zum Verbraucher irgendwo etwas nicht funktioniert, wer ist verantwortlich? Wer kann verantwortlich gemacht werden? Das ist eine Grenze, wo ich denke, mit zunehmenden Möglichkeiten wird das immer problematischer. Der nächste Punkt ist die Abhängigkeit. Zunächst mal ist es eine Möglichkeit, die jemand bekommt, die positiv gewertet werden kann, die genutzt wird. Je mehr man sich daran gewöhnt, umso abhängiger wird man. Und dann stellt sich die Frage, wie Sie vorhin schon angesprochen haben, habe ich dann überhaupt noch die Möglichkeit, auch wenn etwas nicht mehr funktioniert, bin ich dann noch in der Lage und gibt es noch die Möglichkeit, auch von Hand oder auf irgendeine andere Art und Weise etwas zu regulieren oder zu machen überhaupt. Eine weitere Grenze ist der heutige Bestand an Wohnungen, wo es vielfach gar nicht möglich ist, diese neuen Systeme einzurichten. Da wird es wahrscheinlich nur mit Einzel- oder kleinen Paketen gehen, die begrenzt einen bestimmten Bereich abdecken, aber sicher nicht die komplette perfekte Lösung als Ganzes gleich. Also das ist das, was jetzt mal so ein paar Punkte sind. Es gibt sicher noch mehr. Okay.
Prima. Wenn es aus dem Publikum noch Fragen an unser Podium gibt, wären Sie jetzt herzlich eingeladen, genau diese noch zu äußern. Ich weiß nicht, Mikrofon. Ich bringe es Ihnen persönlich vorbei.
Ja, Thomas Stoffel aus Münster nochmal. Zwei Ergänzungen noch oder auch Fragen, die daraus resultieren. Zum einen für die Hausgerätevernetzung oder das Smart Home, wie auch immer. Haben wir oft gehört, sollen Apps das Ganze von der Bedienung her erleichtern. Dabei sollten wir nur berücksichtigen, dass wir dort auch direkt erwähnen, dass diese Apps eben zugänglich sein müssen für Screenreader, dass diese Apps entsprechend auch so geschrieben und entwickelt werden müssen, dass auch Sehbehinderte die bedienen können oder dass man auch so weit geht, dass man auch Schnittstellen hat für körperlich eingeschränkte Personen, die dann auch da mit diesen Steuerungen umgehen können. Also daraus resultiert eher eine Forderung als eine Frage, aber ich denke, da können Sie vielleicht noch der eine oder andere zu Stellung nehmen. Und die andere Sache, die ich jetzt auch öfters gehört habe, wo ich jetzt ein bisschen schmunzeln musste, ist das autonome Autofahren. Da philosophiere ich eigentlich auch schon seit Monaten und Jahren drüber. Und ich möchte an der Stelle nur kurz vielleicht zur Diskussion stellen, was denken Sie denn, darf nachher ein blinder Mensch sich hinter ein Autosteuer setzen, wo man autonom fahren kann? Und wenn, braucht er dafür vielleicht in Deutschland einen Führerschein, den er auf jetzigen kommenden Wege machen muss?
Zwei Themenbereiche. Wer mag darauf antworten? Sie haben das einfach so ins Panel geschickt.
Ja, weil ich das Thema autonomes Fahren angesprochen habe, das ist mir so spontan durch den Kopf geschossen. Ich weiß natürlich nicht, wie der Regulierer der Zukunft mit den technischen Möglichkeiten der Zukunft im Zusammenspiel dann die Geschichte sortieren wird. Das ist sicher noch etwas sehr weite, entfernte Zukunftsmusik. Aber vom Prinzip her wollte ich es ansprechen, dass diese Möglichkeit sich eröffnen könnte und auf mittlere oder längere Sicht durchaus eine realistische Option darstellen könnte, Menschenmobilität zu ermöglichen, die es ansonsten nicht eben schaffen könnten, mobil zu sein.
Gab es noch eine weitere Frage?
Also ich freue mich natürlich sehr drauf, das Auto dann, selbstfahrende Auto zu haben. Ich habe schon überlegt, was ich mir kaufe. Aber es wird schon noch ein bisschen dauern, vermute ich mal. Technologisch wird da schon ziemlich viel gehen. Aber bis die ganzen rechtlichen drumherum Sachen dazu abgegrenzt sind, ich frage mich dann auch mal, was passiert, wenn das Ding dann einen Parkplatz sucht. Also ich gebe das dann hier bei der IFA ab, steige aus und sag, pass auf, ich pfeife dann, wenn du kommst, und der fährt dann so lange im Kreis rum, sucht einen Parkplatz. Das wird schon sehr lustig, wenn wir diese Autos haben. Als blinder Mensch freue ich mich ungemein darauf, ohne Frage, weil das ist eigentlich so etwas, was ich durchaus auch vermisse im Leben, dass ich nicht selber Auto fahren konnte. Aber ich bin ja noch jung, das kann ja noch kommen. So, dann aber will ich dazu sagen, was aber auch bei den Autos ganz wichtig ist. Wir kämpfen seit Jahren darum, dass die Anerkennung und die Frage der Geräusche dieser Autos geklärt wird. Und dass man da, also solche Technologie, das möchte ich nur deutlich machen, hat viele Vorteile für den einen und viele Vorteile für den anderen. Und das Beispiel Wenn diese Autos sehr, sehr leise fahren, diese Elektroautos sehr leise fahren, nicht nur die autonomen, sondern die Elektroautos sehr leise fahren und man kann die nicht hören, neben ihnen fällt noch ein LKW und sie hören das Auto nicht, eine große Gefahr. Da kämpfen wir gerade als Blind- und Sehbehindertenverbände weltweit darum, dass solche Aufmerksamkeitssysteme nicht abschaltbar sind, damit eben man nicht Gefahr läuft, in die Autos zu laufen. Inzwischen haben wir ja Fahrräder, die sehr leise und sehr schnell fahren können. Und ich finde auch gesellschaftlich so ein Thema, es gibt jetzt die ersten Überlegungen, dass in manchen Kommunen die Ampeln auf den Fußboden verlegt werden, damit die Smartphone-Nutzer und Tablet-Nutzer weiterhin nicht so die Augen nach oben richten müssen, sondern bloß noch auf den Fußboden gucken. Ich finde, das ist gesellschaftlich der völlig falsche Weg. Es mag ja schön sein für denjenigen, der da auf sein Smartphone guckt, dass er dann nicht mehr nach oben schauen muss. Aber gesellschaftlich dürfen wir das eigentlich nicht wollen, dass wir uns quasi selber zum Sklaven der Technik machen. Und ist doch egal, wer um uns herum läuft, das alimentieren wir darum. Wir haben da eine gesellschaftliche Verantwortung bei diesen ganzen Techniken. Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt der Sensibilisierung, den wir hier auch brauchen. Technik macht vieles möglich. Aber wir müssen es auch im Sinne der Vernunft der Technik auch einsetzen, Vernunft für die Menschen.
Vielen Dank. Der Handy-nutzende Mensch an der Ampel wäre ja ein weiteres Argument für die Zwei-Sinne-Prinzip an der Ampel, damit alle es auch wirklich mitbekommen. Ich habe gerade noch mal auf die Uhr geguckt und würde vorschlagen, wir gehen in die letzte Runde. Was sind die nächsten Schritte? Abschlusswort einfach von jedem Einzelnen hier im Panel. Was würden Sie tun, möchten Sie tun, werden Sie tun auf dem Weg zu barrierefreieren, zugänglicheren Produkten? Wo sehen Sie das Nächste?
Nun, als Dachverband der Industrie und als ja, insofern als Obertheoretiker, auch wenn ich Ingenieur bin, maße ich mich mir hier nicht an unseren Mitgliedern, an den Unternehmen, die Produkte entwickeln, hier Vorschriften zu machen oder gar Erwartungen mitzugeben. Ich denke, worauf man achten muss, ist eben, dass man hört auf diese verschiedenen Belange, die sich aus den entsprechenden Verbänden artikulieren. Das wäre so ein Wunsch und dass wir sicher auch darauf achten müssen, dass die Komplexität nicht über ein gewisses Maß hinauswächst, weil wir sonst sicher auch Akzeptanzprobleme bekommen werden und sich womöglich dann auch bestimmte Verbraucherkreise durchaus auch unwohl zu fühlen beginnen mit bestimmten Produkten, wenn der Staubsaugerroboter um einen herum fährt und die WLAN-Waage, die Herr Kalisch eben nannte, mit meinem Kühlschrank spricht und sagt, morgen aber keine Butter bestellen, erst nächste Woche wieder, weil hier ist ein Kilo zu viel. Ähnliches, das war jetzt nicht ganz so ernst gemeint. Also Komplexität müssen wir da sicher auch im Blick behalten.
Da ich ja am Anfang die Informationen als noch nicht so richtig gut bezeichnet habe, denke ich, dass eine Sache ist, tatsächlich an den Stellen, wo es mir möglich ist und wo es möglich ist, zu vermitteln, Informationen noch tatsächlich übergreifender darzustellen, leichter zugänglich zu machen. Auch ein wichtiger Punkt, dass diese Informationen eben leicht zugänglich sind, auch transparent sind und nicht hochkomplexe Listen mit 110 Ausstattungsmerkmalen, die man dann vergleichen muss. Also es muss für den Verbraucher transparent dargestellt werden. Und das Zweite ist der Bereich der Normung. Ich denke, die kann tatsächlich da sehr viel leisten. Das ist auch meine Einschätzung. Ich hatte mich ja vorher so ein bisschen informiert. Es gibt schon relativ viele Ergonomienormen, so ist das nicht, alle möglichen. Aber auch diese müssen vielleicht bekannter gemacht werden und insbesondere müssen sie weiterentwickelt werden. Also in dem Moment, wo sozusagen neue Formen der Handhabung reinkommen, muss die Norm sich dementsprechend auch anpassen. Es ist sicher sehr genormt, wie Schalter und Drehmomente und was weiß ich alles ist. Aber bei den Apps zum Beispiel gibt es, glaube ich, da relativ wenig. Ich weiß allerdings, dass das gerade am 8. August eine Norm neu gestartet wird, ein Ausschuss neu gestartet wird, der sich mit dem Thema barrierefreier Zugang zu Apps beschäftigen wird.
Ja, vielen Dank. Zentrales Thema im Bereich der Behindertenpolitik ist ja der hier schon angesprochene European Accessibility Act. Und auch wenn das von meinem Kollegen oder auch von mir in den Ausführungen vielleicht etwas pessimistisch klang, weil wir den Stand der Verhandlungen mal prinzipiell auch wiedergeben wollten, so liegen da trotzdem gewisse Potenziale in diesem Richtlinienvorschlag schon drin und wir werden da konstruktiv auch dran weiterarbeiten. Also zum Beispiel die von Herrn Nadig vorhin angesprochenen Barrierefreiheitsprinzipien von wegen Wahrnehmbarkeit, Bedienbarkeit, Verständlichkeit und man könnte als viertes noch Robustness dazu nehmen, die finden sich in dem Rechtsakt, also in dem Richtlinienvorschlag sehr wohl wieder. Und wir werden uns da Schritt für Schritt auch entlanghangeln, um dann hoffentlich auf der Zielgeraden irgendwann auch ein Paket vorliegen zu haben, das wir dann auch gut in nationales Recht später einmal wieder umsetzen können. Aber man muss auch hier ein bisschen realistisch bleiben, was die Zeitschiene angeht. So wie ich hier unten die neuen Produkte auf der IFA sehe, die als IFA-Highlights und IFA-Neuheiten hier gerne verkauft werden und vielleicht doch schon seit 2-3 Jahren auch schon in ähnlicher Form mal vorgeführt worden sind. Sie sind am Anfang bei der Markteinführung auch immer recht teuer, sehr expensiv und das wird seine Zeit brauchen, bis sich das dann auch im Massenmarkt durchsetzt und für die Menschen dann auch erschwinglicher wird. Aber das Potenzial der Technologien, das ist hier angesprochen worden und ich glaube, das können wir aus dieser Veranstaltung auch gut mitnehmen. Barrierefreiheit bleibt ein Querschnittsaspekt in vielen Politikbereichen und wir werden aus unserer Perspektive da auch weiter dranbleiben, mit vielen Partnern im Gespräch bleiben, auch innerhalb der Bundesregierung mit anderen Ressorts, aber auch mit Wirtschaftsverbänden und das Thema Barrierefreiheit ist für uns ein sehr wichtiges. Vielen Dank.
Dankeschön.
Ja, ich habe 3 Punkte, Sensibilisierung, Information und Erfahrbarkeit. Sensibilisierung eigentlich aller, die mit dem Prozess zu tun haben, von den jungen Entwicklern über die Stakeholder, über die Verbände, über die Marktmittler bis zu den Verbrauchern, aber auch die Informationen, auch Informationen über die Normen, die vorhanden sind, die vielfältig da sind, man sie aber trotzdem nicht kennt, Informationen, welche Produkte es gibt, wo man sie bekommen kann, was man dazu benötigt und einen 3. Punkt, den hatten wir noch nicht, das wäre für mich Erfahrbarkeit. Ich halte es für absolut notwendig, dass wir Produkte kennenlernen, die wir als Design for All und barrierefrei bezeichnen, Best Practice, dass wir die anschauen können, dass wir sehen, dass es sich nicht ausschließt, Barrierefreiheit und gutes Design, dass Barrierefreiheit auch sexy sein kann und vielleicht auch bezahlbar. Solche Dinge brauchen wir, damit sich dieses Leitbild auch verändern kann.
Ja, ich kann in Bezug auf die BAXO sagen, dass wir eine Arbeitsgruppe haben zum Thema neue Medien und Technik. Diese Arbeitsgruppe hat sich bisher weitgehend mit der Internetnutzung älterer Menschen beschäftigt. Wir wollen dieses Thema aber ausweiten, weil wir denken, die gesamte Digitalisierung des Lebens, der Umwelt, der Informationen geht viel weitreichender, betrifft auch die Menschen im Alter viel stärker, als es allein das Internet tut. Und was uns da am Herzen liegt, ist auf der einen Seite diese positiven Möglichkeiten und Potenziale der Technik auszuschöpfen und darauf hinzuweisen und dafür auch zu werben. Auf der anderen Seite aber auch auf die Folgen, die damit verbunden sein können, hinweisen. Auch auf die Risiken. Sie haben vorhin so ein bisschen spaßeshalber gesagt, wenn meine Waage mit meinem Kühlschrank dann kommuniziert und sagt, heute keine Butter bestellen, wenn das gleichzeitig an die Krankenkasse gemeldet wird und die dann die Beiträge entweder erhöht oder jemanden vielleicht ganz ausschließt, weil der Lebenswandel die Lebensführung nicht mehr in diese bestimmten Tarife reinpasst, da wird es dann schon kritisch. Oder wenn über das Auto bestimmte Verhaltensweisen gemessen werden und die an die Autoversicherung dann weitergeführt werden und die dann entsprechend ihren Tarif erhöht, wegen riskantem Fahren. Also ich denke, solche Aspekte müssen dann auch mitbedacht werden. Und ich denke, das ist etwas, wo auch die Politik mitgefordert ist, entsprechende Rahmenbedingungen zu setzen, dass da kein Missbrauch getrieben wird. Und dass da ein gewisser Schutz auch vor Missbrauch bestehen bleibt.
Also wenn ich heute nach Hause komme, werde ich erstmal den Stecker von meiner Waage rausziehen. WLAN erstmal unterdrücken ein bisschen, gucken. Damit ich in Ruhe meine Butter essen kann. Ich glaube, das ist genau das, natürlich auch das Gefährliche an der ganzen Situation und wo es auch für uns als Selbsthilfe ganz wichtig ist, wo wir uns auch einreihen. Und deshalb freue ich mich auch sehr, dass wir mit der BAKSO hier den Schulterschluss üben und immer mehr auch üben. Es geht darum, auch die Rechte der Verbraucher zu schützen. Und auch die Rechte der Verbraucher sind eben erstmal die Geräte zu bedienen, kaufen zu können und sie auch einsetzen zu können, aber auf der anderen Seite auch eben darüber Transparenz zu haben, was mit den Geräten auch passiert und wie die miteinander kommunizieren und was da für Seiten- und Nebeneffekte entstehen. Wir als DBSV freuen uns sehr, dass diese Veranstaltung so zustande gekommen ist. Ich will jetzt nicht das Schlusswort sprechen, aber ich will auf jeden Fall sagen, ganz herzlichen Dank bei Ihnen, Herr Knicke, und bei den Firmenvertretern, dass dieses so möglich gemacht werden konnte. Und den Sponsor hatte ich ja schon erwähnt, das war ganz wichtig. Wir brauchen immer wieder die Unterstützung. Wir wollen daran auch fortsetzen an dem Thema. Sensibilisierung ist für uns ganz klar ein Thema, wo wir uns engagieren wollen. Wir können auf vielen Ebenen in dem Bereich, müssen wir aktiv werden, wollen wir aktiv werden. Wir haben viele engagierte Mitglieder in unseren Verbänden, in unserem FIT-Fachinformationsdiensten, die da übergreifend gerne mitarbeiten und sich einbringen wollen. Und das bitte ich darum, einfach auch weiterhin zu tun, dass wir da zusammen im Gespräch bleiben und die Dinge weiterentwickeln können. Denn es ist klar, dass wir heute nicht den Stein des Weisen gelegt haben, aber wir haben einen ganz wichtigen Basisstein gelegt für eine Brücke, die tragen soll als Barrierefreiheit in die Zukunft.